Willkommen zum NextGen AM Podcast. Mein Name ist Johannes Lutz.
Und ich bin Thorsten Wolschendorf.
Und gemeinsam sprechen wir über die aktuellen Themen rund um die 3D-Druck- und additive Fertigungsbranche, über Menschen, Technologien, Anwendungen und vor allem über die Geschichte dahinter. Und heute haben wir jemanden zu Gast, den die meisten wahrscheinlich bereits von LinkedIn kennen. Und er gibt mit seinen Kurzvideos sozusagen einen Einblick in seinen Alltag. Er baut CNC-Fräsmaschinen und er nennt seinen 3D-Drucker den Schwarzarbeiter. Dimitri, bevor du dich gleich vorstellst, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, das ist die wichtigste Frage wahrscheinlich vom ganzen Podcast. Viele stehen ja vor einer CNC-Maschine und sagen, der 3D-Druck wird uns alle die Arbeit wegnehmen. Du baust Fräsmaschinen, also hat der 3D-Druck das Fräsen schon abgelöst oder wie sieht's aus?
kurz davor. Nein, um Gottes Willen. Im Gegenteil, mit dem 3D-Druck öffnen sich uns solche Möglichkeiten, allgemein im Maschinenbau, im Fräsenbau. Wir haben ganz andere Möglichkeiten jetzt durch den 3D-Druck zusätzlich bekommen. Es ist eine wunderbare Ergänzung. Man kann dadurch viel bessere Produkte realisieren. Aber dass es das ablöst, nein, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht.
Ja, also die müssen keine Angst haben. Wäre ganz gut, wenn du dich vielleicht in ein, zwei Worten noch ganz kurz vorstellst, wer du bist, was du machst, derjenige, der dich noch nicht kennt.
Ja, derjenige, der mich noch nicht kennt. Wir sind Millstep. Wir stellen CNC-Fräsmaschinen her. Wir machen Sondermaschinenbau von der Konstruktion bis zur fertigen Maschine. Machen wir hier. Ich bin selber 41 Jahre alt, mache das Ganze, seitdem ich 19 bin und Fräsen quasi liegt schon im Blut bei uns und habe hier ein kleines Team, wo wir wirklich ganz, ganz viel im kleinen Team hier umsetzen und wirklich eigene Produkte hier in Ostwestfalen, in NRW bauen und in Betrieb nehmen, europaweit mittlerweile in die Maschine in Betrieb nehmen. Und ja, das ist so unser Kern und das dokumentiere ich ganz viel auf Social Media, ganz viel auf LinkedIn und derjenige, der mich noch nicht kennt, einfach Millstep mal suchen und dann
wird man nicht finden, ja.
Genau.
Ja, mal unabhängig davon, Millstep, haben jetzt viele wahrscheinlich schon gesehen oder mal endlich irgendwo sind sie im Stream, bist du mit Sicherheit bei Maschinenbauern und Ähnlichen, die ja auch unseren Branche tätig sind, aufgefallen. Und die haben vielleicht, der ein oder andere hat deinen Schwarzarbeiter auch mal gesehen. Aber da ist so für uns, wir sind ja so aus dieser 3D-Druck-Bubble. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie bist du eigentlich so zu diesem Thema 3D-Druck eigentlich gekommen? Was war dein Input, wo du sagtest, sag mal, das muss ich jetzt mal machen. Als Fräser, ich fräse meine Sachen nicht mehr, ich mache jetzt 3D-Druck.
Genau. Und da gab es wirklich einen Startpunkt, wo wir gesagt haben, ey, jetzt müssen wir doch irgendwie das waren zwei hässliche Stellen, wo ich immer wieder Augenkrebs hatte an den Maschinen, wo der Übergang aus einem Blechteil über einen Panzerschlauch und dann wieder in die Energiekette rein. Das hat mir so nicht gefallen. Und dann dachten wir, also mein Bruder und ich hatten gesponnen, wie Blech hin und her kannten, wie können wir das verkleiden. Im Endeffekt fiel dann so, jetzt reicht's, jetzt holen wir uns mal einen 3D-Drucker und dann probieren wir es mal aus. Na, weil da wir selber entwickeln, konstruieren und die Teile uns selber komplett ausdenken, die Maschinen, die wir bauen, kann man nicht einfach irgendein Bauteil zum Lohnfertiger geben, sondern man muss das Teil selber herstellen. Und das war quasi die Geburtsstunde des Druckers. Und dann haben wir geschaut und geguckt und dann haben wir uns wirklich den ersten geholt. Und die ersten brauchbaren Teile, tatsächlich habe ich hier das Teil auf da, 0 auf 15, Deckel, Käppchen, aber man sieht schon, da ist schon etwas Know-how hinter, weil mein Bruder eigentlich aus dem Spritzgussformbau kommt und der bei uns dann extern die Konstruktionen macht. Ist schon einiges. Ich würde definitiv länger dran sitzen als er und da haben wir, und hier sieht man den Ausbruch, wo die Energiekette reinkommt und hier unten in den Deckel kommen dann die Kabel durch. Ganz simpel, super einfach, aber dafür sieht das Ganze in sich so abgeschlossen und so einfach top aus. Ne? Und durch die blauen Bleche, blauen Kunststoffteile hat man da gar keine Übergänge, fällt keiner auf.
Ja, aber ich meine, du hast ja gesagt, du wolltest diese Lücke schließen. Du hättest ja jetzt auch ein Aluminiumfrästeil machen können. Was hat dich zum 3D-Druck motiviert?
Ja, da ich ja nicht nur entwickle, sondern ich muss sie auch verkaufen und ich muss auch meine Mitarbeiter bezahlen. Und von daher muss man auch wirtschaftlich denken und irgendwie die Kosten im Rahmen behalten. Und von daher so ein Teil aus Alufräsen rein als Abdeckung, was wir jetzt hier drucken, das steht in keinem Verhältnis. Nein, um Gottes Willen, das kann man nicht bezahlen. Das wird kein Kunde bezahlen. Sogar wenn ich das schön verkaufe und sage, hey, das ist aus Edelstahl oder hey, das ist aus Alu eloxiert, trotzdem wird es keiner kaufen. Es muss irgendwo ja ein Verhältnis da sein. Und von daher ideal. Also 3D-Druck können wir uns richtig ausdrucken.
Aber es gibt ja auch theoretisch fertige Lösungen irgendwo. Du hättest ja auch die Maschinen in dem Bereich umkonstruieren können oder irgendwas. Theoretisch, das ist ja so die Denkweise, die viele machen. Und wir wollen ja heute genau das mal rauskristallisieren. Was ist wirklich der Punkt? Wo war bei dir der Punkt, dass du sagst, 3D-Druck ist meine Lösung? Es ist wirtschaftlich, es ist vielleicht auch einfach in der Umsetzung, es kann, was ich brauche. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Was ist da, wie wäre für
Absolut,
dich dieser Moment? Es gibt ja so viele Technologien da an der Stelle.
wir lieben es, Normteile zu verbauen. Wir lieben es, Standardteile zu verbauen, weil damit kann jeder arbeiten. Falls irgendwann mal was kaputt ist, kann jeder Ersatz holen. Aber diese Übergänge, entweder sieht das hässlich aus, es passt einfach nicht hin, man kann was Fertiges kaufen, oder dieses letzte i-Tüpfelchen, das kann man nur mit einem 3D-Drucker machen. Das heißt, man hat ein vorhandenes System und dort irgendwie eine Kante, irgendeine Abdeckung, irgendwie Abschluss finden, das kann man nur mit einem 3D-Drucker, weil du willst ja nicht deine ganze Konstruktion umschmeißen, um diese eine kleine optische, nicht funktionale, sondern einfach nur eine optische Sache zu verschönern. Und da sagst du, nein, ich tausche nicht meine 20 verschiedenen Bleche, meine bereits vorgeschriebenen Programme oder keine Ahnung was, oder tausche da 10 Artikel aus. Nein, und somit haben wir eine Maschine, die wir seit 2000, oder eine Serie, die wir seit 2013 zum Beispiel bauen. Und durch diesen 3D-Druck konnten wir so viele Ecken und Kanten zusätzlich verkleiden. Und von der Handhabung und vom Schutze, dass wir einfach. Das kriegst du nicht mit einem anderen Fertigungsverfahren hin. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann war das ja eigentlich so aus einer Not heraus, wo du gesagt hast, das kann man echt nicht sehen, da muss ich jetzt ja was anderes machen, alles andere ist zu teuer, wir müssen eine Lösung dafür finden. Wie hat sich denn so dein Blick als klassischer Maschinenbauer so auf den 3D-Druck dadurch verändert? Na? Wie war das vorher und wie war es danach, nachdem du das Bauteil in der Hand gehabt hast? Hast es draufgesetzt und hast gesagt, wow.
Ja, zuerst war das ja einfach nur ein paar Ecken und Kanten verkleiden und optisch verbessern und vielleicht ein bisschen mehr Schutz reinbringen. Aber wo man dann das erste Teil in der Hand hatte, hat man sofort die Möglichkeiten, die Perspektive. Das habe ich heute Morgen übrigens im Video auch gesagt. Je mehr du weißt oder je mehr du ausprobiert hast, umso breiter wird dein Spektrum und es wird einfach, wow, das erschlägt dich, was du alles damit so machen kannst. Abgesehen von den Abdeckungen, genauso Vorrichtung kann man damit machen, Hilfsmittel kann man damit machen, Schablonen kann man damit wunderbar machen. Na, das sind mittlerweile so viele Sachen, die damit zack.
Würdest du denn sagen, wer einmal so mit so einem Thema anfängt, im normalen industriellen Umfeld, wird immer weiter denken und immer mehr Möglichkeiten sehen? Glaubst du, das ist ein Automatismus, der zwingend oder zwanghaft entsteht? Oder ist das bei dir gerade so? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich habe mit vielen schon gesprochen bezüglich 3D-Drucker. Wirklich hat fast jeder Zweite einen 3D-Drucker. Aber nicht alle nutzen diesen 3D-Drucker. Weil Problem ist, bei vielen konstruieren. Na, das Thema konstruieren. Wir machen, seitdem wir die Fräsen bauen, konstruieren wir selbst. Und ob ich jetzt ein Metallteil konstruiere oder ich habe den Vorteil, ich habe einen Bruder, der aus dem Spritzgussformbau kann, der kann mir wunderbare Gehäuse konstruieren, ist es für mich. Ich war jetzt heute zum Beispiel beim Elektriker, der kann zwar konstruieren, aber es ist nicht sein Fachgebiet. Und somit ist der Schwarzarbeiter bei ihm wirklich, steht meistens in der Ecke, außer er macht sich da ein paar Hilfsmittel, ein paar Vorrichtungen. Aber bei ihm ist das nicht so wie bei uns, dass wir wirklich da erkennen, was für ein Potenzial dahinter steckt. Und dass wir wirklich komplette Produkte mit dem 3D-Drucker rausbringen, dass wir wirklich Problemlösungen nur mit dem 3D-Drucker schaffen, sondern für ihn ist es, bei ihm ist es eher, ja, eingeschränkter zum Beispiel, ne? Aber wiederum ein anderer Automatisierungspartner von uns, bei dem ballern 12 Stück da 24/7 durch. Na, das ist jedem sein Fachgebiet, ne?
Ja.
Bei mir zumindest als Maschinenbau, ich sehe jetzt nicht nur die Metallteile, nicht nur die Stahlteile, nicht nur die Messingteile, die bei uns eventuell irgendwo reinkommen, sondern wirklich auch Kunststoffteile, die da ihre Funktion haben.
Würdest du für die Zukunft, würdest du sagen, dass die Wertigkeit deiner Maschinen oder das, was ihr macht mit den Maschinen, dass eine gewisse Wertsteigerung auch für eure Maschinen, bedeutet?
Klar. Alleine schon, da ich diese Übergänge von der Energiekette ins Blech so schön abgedeckt habe, dass da nie ein Span reinkommt, von der Wartung her so komfortabel ist, dass ich diesen Deckel einfach runternehme und kann meine Kabellage dementsprechend in 10 Jahren komplett tauschen, muss dann nirgends so fädeln oder mich da abquälen, sondern das ist eine absolute Wertsteigerung, definitiv. No?
Ja, wie ist das? Du hattest ja gesagt, mit deinem Bruder, der macht die Konstruktion. Ihr habt jetzt die erste Abdeckung damals mit begonnen. Habt ihr die erst irgendwo anders gemacht oder habt ihr direkt einen Drucker gekauft, habt losgelegt und dann einfach gesagt, wir gucken mal, was kommt? Also war da mehr Plan hinter oder war das mehr, wir starten mal?
Also 3D-Druck selbst machen wir schon seit vielen Jahren. Wir haben einige Bauteile, die wir wirklich extern vergeben haben. Die wurden für uns, das ist dieses Laser-Sinter-Verfahren, wurden für uns einige Teile gefertigt, Funktionsteile für Werkzeugaufnahmen, das sind, wo die Aufnahmen dann am Greifring gepackt werden, haben wir die aus Laser-Sinter-Teilen extern machen lassen. So, und das lief auch seit vielen Jahren, bestimmt seit 10 Jahren lassen wir die schon drucken. Na, aber das war irgendwie nie Thema, lass uns die doch mal selber drucken, weil die so schweineteuer sind oder waren zumindest die Laser-Sinter-Drucker. Und wir kamen nie auf die Idee, dass ich mit einer, aber wie heißen die? PPPPP, jetzt müsst ihr mir mal weiterhelfen,
Was denn?
die ganz
Bambulett,
normalen
oder?
Bam genau, ganz normalen Bambulab, dass ich mit diesem Bambulab ebenfalls die gleichen Teile selber drucken kann. Kam man nie drauf. Na, die wurden einfach immer rausgegeben, weil es schon immer so war. Na, und mittlerweile haben wir die auch zurückgeholt und machen das mit dem ganzen ganz normalen Bambulab halt bei uns jetzt. Ne? Ja, und da gibt es viele Möglichkeiten. Ne?
Ja. Wie läuft es bei dir ab? Na, du spürst wahrscheinlich irgendwo Stress, du hast irgendeine Idee, was passiert danach? Du hast gesagt, dein Bruder hilft dir dabei, aber was ist da so der übliche Prozess, wenn du jetzt sagst, das sieht was komisch aus? Da muss es doch eine bessere Lösung geben. Wie gehst du da vor? Kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen, so ein paar Schritten?
Bestes Beispiel, diese einfachen Verkleidungen. Ne, das sind die ganzen Jungs in der Halle bei uns am Arbeiten und man geht vorbei und das fällt einem auf. So, und dann sagt man, ey, alle mal kurz stehen liegen lassen, alles kommt mal her. So, was haltet ihr davon, wenn wir hier so das zumachen? Ne, oder hier diesen Knotenpunkt verändern? Wenn ich höre, kein Bock, dann lasse ich mich wirklich von denen auch beeinflussen und sage, okay, dann ist es unnötig. Aber wenn ich dann höre, doch eine Zustimmung, wo die sagen, jo, ist interessant. Und dann gehen wir in die nächste Instanz, wo ich dann sage, hey, komm, jetzt müssen wir alles zusammen mal darüber nachdenken. Wie macht das Sinn? Wo können wir da Befestigungspunkte nehmen, dass man wirklich schon Fakten Fakten zusammenzählt und dann wirklich dann in die ersten Prototypen, in den ersten Entwurf geht. Ne? Und dann werden die ersten Konstruktionen gemacht. Meistens die ersten zwei, drei Teile sind für die Tonne, aber das ist ganz normal. Und nach dem zweiten, dritten Versuch hat man dann irgendwann mal jeden reifes Teil, was tatsächlich auf die Maschine kommt.
Aber du nimmst es, du machst es schon so mit. Also du sagst dann, okay, das erste Bauteil, wir drucken es, wir probieren es aus. Das ist nie das beste Bauteil. Dann machen wir das nächste, probieren es wieder aus. Weil du sagst, es muss eine Lösung sein, die passt. Weil es gibt ja auch durchaus Ingenieure, die sagen, ich mache ein viereckiges Bauteil, mache zwei Löcher rein, hebt schon irgendwie. Dann hätte man es mit dem 3D-Drucker auch nicht machen müssen, sondern sieht man gleich, das passt nicht ganz. Aber ich finde es super spannend, wie du von diesem Stressfaktor oder von diesem Punkt, dass du sagst, das sieht ja irgendwie komisch aus. Dann sagst du, da muss ich eine bessere Lösung finden. Und dann geht so ein interner Prozess bei euch los. Und am
Genau,
Ende
ein
des
interner
Tages.
Prozess und das ist bei uns grundsätzlich nicht so, dass ich sage, jetzt machen wir das so, sondern man spricht das in der Runde durch und jeder kann seinen Senf dazugeben und jede Meinung ist wichtig. Und da wird halt aus vielen eine interessante Idee und ja, und dann entstehen halt wirklich klasse Teile aus dem Schwarzarbeiter.
Schwarzarbeiter.
Ja, ich meine, auf die sind so viele noch nicht gekommen. Also ich kenne nur Dunkelfabrik. Also das ist so bei mir in der Dienstleistung, sage ich immer, sind wir eine Dunkel oder ich habe eine lichtarme Produktion, weil die Dinger immer im Dunkeln arbeiten. Aber gibt ja so dieses Schema Dunkelproduktion, wo dann gar keine Menschen mehr arbeiten. Das aber Schwarzarbeiter finde ich auch okay.
Ja, bei mir
Ja,
war
Dimitri.
das. Das war für mich der Schwarzarbeiter. Das ist derjenige, der 24/7 arbeitet, wo der Gesetzgeber sagen würde, das darfst du aber nicht machen. Der ist nie krank, der
Ja.
hat nie Urlaub. Bester Arbeitnehmer.
Ja. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie lange hast du den Drucker jetzt schon?
Wir machen es aktiv, würde ich sagen, seit einem Jahr. Machen wir
Ja.
aktiv
Wenn du
Tradierung.
jetzt mal dieses ein Jahr zurückblickst, wie hat sich das für dich verändert, von der Geschwindigkeit, vom Lerneffekt? Und wie würdest du sagen, wenn du jetzt 2 Jahre weiter denkst, sind so die nächsten Ziele vielleicht? Ihr habt ja euch jetzt mit 3D-Druck mehr beschäftigt, habt ein Jahr jetzt intensiv also nicht nur externe Dienstleistung, irgendwas zukaufen, wo vielleicht das Know-how noch nicht da war. Ihr beginnt jetzt eigentlich nochmal ein zweites Level zu erreichen. Vielleicht mit einer einfacheren Drucktechnologie, aber irgendwo entwickelt ihr euch ja. Wie würdest du das letzte Jahr beschreiben und wie siehst du den Weg für die nächsten 2 Jahre?
Ja, der Weg ist schon gelegt, ist schon gesetzt, definitiv, weil zwei weitere Schwarzarbeiter sind schon auf dem Weg, aber die Lieferzeiten sind irgendwie so schlecht bei denen. Das ist schon seit 3 oder 4 Wochen auf den zweiten warten, da war ich ungeduldig, jetzt haben wir noch einen dritten hinterher bestellt. Aber irgendwie kommen die nicht und kommen die nicht. Bei uns läuft der hier 24/7 und wir haben absichtlich, oder ich habe jetzt absichtlich nichts extern vergeben, weil ich sehe da ganz viel Potenzial in dieser Technologie und wir haben mittlerweile schon einige Produkte, die wir nur mit dem Drucker machen und tatsächlich vermarkten. Nicht nur Maschinenteile, sondern wirklich komplette Bauteile oder komplette Artikel. Und die sind bei uns absolut wichtig und die müssen laufen. Und ich sehe ja ganz viel Potenzial für die Zukunft, dass wir immer weiter, weil wir verkaufen ja nicht nur eine Fräse, sondern wir verkaufen dem Kunden eine Lösung. Es sind Spannvorrichtungen, es sind Werkzeuge, es sind Spannmittel, es ist Software, es sind zig verschiedene Werkzeuge dabei. Und wenn man jetzt einfach nur die Fräse nimmt, wo lage ich meine ganzen Aufnahmen? Wo lage ich meine ganzen Fräser? Wo lege ich meinen Messschieber hin an der Fräse? Wo packe ich mein Handrad bei? Und da sind so viele Ecken und Kanten, die ich sehe, die man dem Arbeiter oder dem Werker an der Fräse deutlich komfortabler machen kann. Und dazu ist absolut dieser Drucker bestens für geeignet, ne?
Lass uns da mal nochmal ganz kurz tiefer gehen. Was hast du denn so für Beispiele? Also am Anfang war es vielleicht ein Prototyp, den du gedruckt hast, um mal zu gucken, was läuft, und hast du viel ausprobiert. Jetzt sind es ja schon richtige Produkte, jetzt ist es eine Kleinserie sozusagen. Was druckst du denn so? Hast du nochmal ein paar mehr Beispiele, außer jetzt, ich sage jetzt mal, eine Abdeckung? Was
Abdeckung, dann
steckt da
haben
noch
wir hier
dahinter?
wir nennen die Werkzeugwürfel zum Beispiel, wo wir, Sekunde, ich mache die mal auseinander, das heißt, die kann man so, klapp, auseinander machen und nochmal klapp, das heißt, die haben an zwei Seiten Pinne, an zwei Seiten haben die Ausbrüche, wo man die aus einem einzelnen Würfel zu einer richtigen Batterie machen kann, wie zum Beispiel hier 2x5, wo dann Platz für die HSK 25 Aufnahmen sind das, siehst du, die können wir auch kopfüber. Die fallen nicht raus, aber ich kann die hier vernünftig rausklipsen und rausnehmen. Ja, hier fehlen noch die Werkzeuge, aber die halten dementsprechend vernünftig in der Aufnahme und ich kann die unterschiedlich stückeln. Es gab ein Problem bei uns in der Werkstatt, das hat mich immer wieder angekotzt. Diese Aufnahmen, die ein Schweinegeld kosten, die flogen hier überall durch die Werkstatt. Und die sind rund, die rollen, die fallen, leichte Unebenheit, mal gegengekommen und zack, liegt so ein Ding auf dem Boden, was über 100 € kostet. Und das ist einfach nur schade, hat mich immer wieder angekostet. Und dann kam die Idee, ey, wir müssen irgendein Lagersystem für diese kleinen Aufnahmen. Die großen, wie SK40, wie HSK63, für die großen Bearbeitungszentren, da gibt es solche Lagersysteme wie Sand am Meer. Aber nicht für diese kleinen, wo wir angesiedelt sind, für die HSK 25 oder für die SK 20, für die kleinen Aufnahmen, gibt es nichts am Markt. Zumindest nicht das, was uns gefällt. Und da haben wir uns rangewagt und haben gesagt, hey, jetzt müssen wir was machen, damit wir da Struktur reinbringen und Ordnung. Ja, weil es betrifft nicht nur uns. Jeder Kunde, der bei uns mit den Maschinen arbeitet, hat das gleiche Problem wie wir, weil wir arbeiten selber auf unseren Maschinen auch. Und so entstand dann die Idee, lass uns doch mal so einen Würfel oder so ein irgendein Ding mal bauen und durch viel Brainstorming, durch viel Ausprobieren ist im Endeffekt so ein Würfel entstanden, welches dann aus mehreren Teilen zusammengesteckt werden kann. Und wie ihr schon ein paar Batterien für solche Werkzeugwürfel verkauft haben, wo die Kunden dann unseren Content sehen und sagen, hey, ich habe genau das gleiche Problem wie ihr, ich nehme mal ein paar Stück bei euch, ne? Damit ich dann eine Struktur und Ordnung habe. Und so entstehen dann durch Probleme, die man selber in der Werkstatt hat, Lösungen, mit denen man dann den Leuten helfen kann, ne?
Ja, für mich ist einfach an der Stelle viel, du machst ja aktuell noch nur Kunststoff. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, bei dir irgendwo Metall-3D-Druck oder ähnliches mal für die Zukunft einzusetzen oder ist bisher Kunststoff? Und dann, es bringt mich immer zu der Frage, CNC und 3D-Druck hat ja aus der Vergangenheit heraus durch gewisse Argumente, die waren, haben ja so einen Wettbewerb irgendwann erzeugt, wo dann die CNC-Leute alle sagten, ja, irgendwann, oder andersrum, die 3D-Druckbranche, ihr braucht irgendwann nicht mehr Fräsen, wir drucken alles. Und die CNC-Fräsbranche sagte, wie wollt ihr das machen, ihr kriegt die Genauigkeit nicht hin. Ich sehe es heute, es sind einfach Fertigungstechnologien. Genau wie du, Johannes, haben wir auch schon oft, also wir sehen das nicht mehr als Wettbewerb, sondern Ergänzung. Es gibt das eine, es gibt das andere und das eine wird mal das eine, mal das andere mal seine Vorteile haben. Aber wie ist das bei dir, wo du jetzt beide Technologien, das ist ja genau der Kern, da haben wir mal jemanden, der eigentlich aus beiden oder jetzt in beiden Bereichen tätig ist. Wie siehst du das für dich? Also A, Metall auch im Druck, weil ihr auch meistens Metall verarbeitet, Aluminium und ähnliches. Und auf der anderen Seite, wie siehst du diesen Wettbewerbsgedanken, der in der Vergangenheit entstanden ist?
Bestimmt. Gab es welche, die das gesagt haben? Es gibt bestimmt heute noch welche, die sagen, 3D-Druck wird CNC-Technik ablösen, aber es ist absoluter Quatsch. Ne? Wenn wir die Realität einmal uns direkt vor Augen führen, das ist... Man muss ja auch wirtschaftlich schauen, man muss schauen, was man macht. Klar, kann man 3D-Druck, also Metall-3D-Druck auch machen. Unsere Achsen zum Beispiel kann man bestimmt auch 3D drucken. Aber mir zahlt kein Kunde für eine Achse so viel Geld, was sie dann im Endeffekt kosten wird. Ist einfach eine Aluplatte auf eine Maschine zu packen, vorher zu planen, vorher zu fräsen, Passungen zu überprüfen und dann dementsprechend die Normteile da einzusetzen, bin ich deutlich günstiger und schneller und bestimmt, vielleicht nicht präziser, weiß ich nicht, kann ich es nicht beurteilen, ich kenne die Technologie nicht so gut, aber ich kann keine Präzisionsachse mit einem 3D-Drucker herstellen, kann ich mir nicht vorstellen, geht auch nicht. Na? Und die Rautiefe, die RZ-Vorgaben, die ein Maschinenbauer fordert, die kannst du nur durch schlichten oder mit vernünftigen Fräsmaschinen dementsprechend umsetzen. Na, das kannst du nicht drucken. Man muss
Hast du zum Beispiel mal über sowas nachgedacht? Kühlung ist ja, ihr habt ja auch Minimalmengenschmierung, vermutlich auch über Ethanolbasis oder sowas. Zum Beispiel die Düsen sind ja meistens so Schläuche, die man dann immer irgendwie da am Werkzeug vorne hin und her knickt und so weiter. Gibt ja auch Konzepte, wo man so eine Düse aus einem Aluminiumring oder sowas und dann ganz gezielt für gewisse Tätigkeiten. Jetzt will ich wieder sagen, das ist ja nicht das pauschal universell für alles wunschlos glücklich, eierlegende Wollmilchsau und so weiter. Aber es wäre für dich auch, würdest du darüber nachdenken in Zukunft oder siehst du es für dich das Potenzial für eine besondere Anwendung, wenn eine gewisse definierte Kühlung an einen gewissen Ort sein muss, eventuell auch über 3D gedruckte Düsen, Minimalmengenschmierung oder sowas nachzudenken?
Du bringst mich gerade auf eine Idee. Wir haben aktuell ein Sonderprojekt, wo wir wahrscheinlich solche kleinen Düsen einsetzen müssen. Und mir kam nie die, jetzt wirklich spontan, jetzt in unserem Gespräch habe ich eine Idee. Wir bauen aktuell eine große Sondermaschine und planen wahrscheinlich dort Luftdüsen einzubauen. Aber das Ganze ist so knapp, so verwinkelt, so eng das Ganze in diesem Bearbeitungsraum, wo du mir jetzt wieder, eigentlich hieß es dort kein Kunststoff, da wäre wahrscheinlich so eine Metalldüse, weil es ist eine sehr raue Umgebung und Kunststoff, hat der Kunde gesagt, auf keinen Fall irgendein Plastikteil da rein. Ne? Es gibt Industrien, zum Beispiel in der Nähe von einem Hochofen wirst du bestimmt keine 3D gedruckten Teile für irgendwelche,
nicht im Kunststoff.
irgendwelche Gerichte haben.
Ja, ja.
Es passt einfach nicht zusammen. Na, du kannst nicht so eine raue Umgebung mit Plastikteilen, doch, du kommst jetzt bestimmt, es gibt bestimmt besondere Werkstoffe oder bestimmtes Filament, was temperaturbeständig ist.
Gut, Metall machen
Aber
wir meist im Pulververfahren, mal unabhängig davon. Aber es geht einfach darum, so wie du jetzt sagst, ich sage immer, du weißt nicht, was du nicht weißt.
ja.
Und bring dich dann dazu, was du nicht weißt, kannst du nicht vermissen.
Genau.
Ja, und
Ja.
das ist jetzt wieder das, wie oft ich irgendwo angesprochen werde, wie Metall kann man drucken? Oder halt genau wie du sagst, es fehlt ja manchmal der Input, nur der Impuls oder so. Aber genau da hat ja 3D-Druck seine Stärken. Das ist ja wirklich für Dinge, die nicht in dem normalen Standard entsprechen. Weil was sollen wir irgendwo was drucken, was über etablierte Fertigungsprozesse zu Millionen produziert werden? Das ist nicht die Stärke vom 3D-Druck. Die Stärke ist das Individuelle, das Besondere vielleicht. Und deswegen
Genau.
fragte ich da nochmal, aber es ist ja schön, dass wir das so live können wir uns im Nachgang
Ja.
nochmal drüber unterhalten, aber vielleicht mache ich Johannes an
Der
der Stelle besser weiter. Sonst verkaufe ich noch.
Dimitri hat im Vorgespräch auf jeden Fall zu dem Podcast gesagt, es gab diesen Moment, da ist mein Kopf explodiert an Ideen. Und ich glaube, wir haben so einen kleinen Moment jetzt wieder mitbekommen, wo du so einen Input vielleicht bekommen hast und hast gedacht, ich muss da mal drüber nachdenken. Und auf einmal haben wir wieder was losgetreten. Wenn du jetzt als nächste Frage, wenn du so die anderen Industriebetriebe und Maschinenbauer anschaust oder du kriegst ja auch jetzt was mit. Du hast vorhin von dem Elektriker gesprochen, bei dem der Drucker nur dasteht und nicht viel macht, als Beispiel. Was fehlt denen denn aus deiner Sicht, damit die so erfolgreich werden mit dem Thema 3D-Druck wie du jetzt? Na, was fehlt in dieser Kette? Wo ist da vielleicht noch Reibung drin in diesem ganzen Prozess?
Wir alle machen ja die Aufgaben am besten, die wir am liebsten machen. Ne? Es gibt ja Aufgaben, die machen wir, weil wir die machen müssen. Und es gibt Aufgaben, die machen wir gerne, weil die uns liegen. Ne? Die mögen wir. Und das sehe ich bei den Menschen genauso. Wenn der Mensch keinen Bock hat auf Konstruieren, er sieht da eher eine Last, als dass es ihm weiterbringt, dann wird er auch nicht konstruieren. Wenn er Einzelkämpfer ist, dann hat er niemanden, auf den er zurückgreifen kann. Und ein Konstruktionsdienstleister wird wahrscheinlich nicht in seinem Interesse sein, weil er dementsprechend auch Geld kostet. Na, er hat zwar den Drucker da stehen, aber der Drucker kann an sich nichts machen. Vielleicht bald mit der KI können wir re recht einfach modellieren. Das werden wir noch schauen in der Zukunft, was die KI in Kombination mit dem 3D-Druck liefern wird. Aber jetzt aktuell, wenn jemand nicht konstruieren kann und er wirklich nur einen Würfel konstruieren kann, na, nicht darüber hinaus, dann kann ich mir vorstellen, es fällt ihm schwer. Oder es fällt ihm schwer, dort was Vernünftiges, Brauchbares in die Realität umsetzen. Wir
Hättest
machen
du
seit Jahrzehnten nichts anderes. Wir konstruieren, wir denken uns Sachen aus und können die im CAD auch wirklich zu Leben erwecken. Und dann können wir das, ob wir es 3D drucken, ob wir das, ja, okay, fräsen ist natürlich schwierig, so ein Würfel. Aber so ein Gehäuse könnte man tatsächlich auch fräsen. Hätten wir wahrscheinlich vor 10 Jahren auch gemacht, wenn wir den gebraucht hätten. Hätten wir den gefräst. Na, aber jetzt durch den Drehsucker kann man es einfacher machen.
Was wäre dein Tipp an der Stelle? Also ich meine, das erlebe ich ja auch in der Dienstleistung täglich. Es kommen eine Menge Leute, die irgendwas wollen und keine Datei haben. Und dann ist die Frage, wie kommt man zu diesen Daten? Unabhängig, dass wir wissen, wie es aussehen soll, muss ja auch irgendjemand eine Vorgabe machen. Aber was wäre für zum Beispiel ein Elektriker, der will drucken? Vielleicht hat er auch Ideen, aber was wäre aus deiner Sicht sinnvolle Aktion oder Tätigkeit oder was wäre ein Service oder Dienstleistung, die vielleicht auch wir in der Dienstleistung vielleicht hinzupacken müssten, die aber bezahlbar ist? Weil da, das ist ja wahrscheinlich dann der Punkt, das darf jetzt auch nicht Unmengen kosten, du darfst kein Ingenieurbüro dafür benötigen, ne?
Genau, und das ist jetzt der Knackpunkt. Wenn man die Ressourcen im Betrieb nicht hat, dass man wirklich einen Konstrukteur hat, der das Ganze umsetzen kann, sehe ich das wirklich schwierig, dass man diese Technologie im Maschinenbau oder wirklich da einsetzt und mit Leben füllt, wenn man das Werkzeug nicht kann. Ich kann auch kein Diktat schreiben, wenn ich das ABC nicht kenne. Und das ist auch hier, ich kann nichts drucken, wenn ich nicht konstruieren kann. Es muss zusammenhängen. Und ich kenne jetzt die
Ich
Szene
kann
nicht
aber
von
auch
den
keine Maschinen
Dienstleistern,
bauen, wenn
die.
ich nicht konstruieren kann, ne? Also irgendwo, wenn ich keine
Genau.
Produkte, also ich
Und von
glaube in
der,
der
er ist
Industrie,
Elektriker.
ja. Das ist Handwerk. Also da
Ja.
würde ich vielleicht noch so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, das ist dann der Knackpunkt ist, dass im Handwerk wird das wahrscheinlich so sein. In der Industrie, wenn wir darüber nachdenken, dass Unternehmen eigene Produkte haben, haben die in der Regel auch in irgendeiner Form der Entwicklung oder Konstruktion und können
Ja.
sich mit solchen Themen beschäftigen. Und da ist jetzt, wir sind nicht, Stand heute noch nicht so fokussiert im Handwerk. Ist eine Nische, wo wir immer wieder drüber nachdenken, auch in der Branche, wie kann man da rein? Aber genau dieser Knackpunkt, der ist noch nicht gelöst. Die können aber auch
Genau.
nicht fräsen in der Regel. Also,
Du sagst es, die können auch nicht fräsen, weil beim Fräsen ist es genauso heutzutage, oder zumindest bei unserer Kundschaft programmiert, kaum einer kennt den Maschinencode. Die meisten brauchen Modelle, genauso wie im 3D-Drucker. Ich brauche einen Volumenkörper, ich brauche wenigstens eine DXF-Zeichnung, aber ich brauche irgendwelche Vektordateien, damit ich zum Ergebnis komme. Na, und ob ich das jetzt fräse oder 3D-drucke, die Vorarbeit ist die gleiche. Ich brauche eine Konstruktion. Na, und wenn ich die Konstruktion nicht habe, kann ich weder fräsen, kann ich noch drucken, kann ich gar nichts machen. Na, und
Ich würde sogar noch.
wie früher mit Zettel und Stift und eine Skizze kurz zeichnen und dann steht einer und tippt ein paar Koordinaten ein, das wird heutzutage keiner mehr machen.
Ja, so habe ich es zum Teil noch gelernt in der Ausbildung, was das angeht. Vielleicht ein Punkt noch, und zwar, ich glaube, dass es weniger ein Können, mehr ein Nicht-Wollen ist, ganz oft. Und was du ja jetzt bewiesen hast, ist, du bist so ein Typ, so habe ich dich jetzt auch wahrgenommen in den Videos und auch jetzt im Podcast. Wenn dich was nervt, dann willst du eine Lösung schaffen. Ich glaube, die anderen wissen nicht, was nervt. Die sehen nicht an dem einen Bauteil da was, dass da was übersteht, dass da kein sauberer Übergang ist. Die sagen halt, das ist schon immer so gewesen und das müssen wir halt so machen. Die nehmen das halt so mit auf, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was ganz vielen fehlt. Die wissen nicht, was man verbessern kann und dass der Weg dorthin für die Verbesserung auch so einfach sein kann. Natürlich, das Konstruieren, aber das ist ja wie ein Muskel, den man trainiert, aus meiner Sicht.
Ich
Na,
würd eins da noch
wo man immer
ergänzen.
besser wird.
Die meisten suchen irgendein Produkt von der Stange, irgendwas, was sie zukaufen können, was schon fertig ist, suchen 5 Tage, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jeder weiß, in welche Richtung es geht, suchen 5 Tage nach der Lösung, die dann 5 € kostet. Und es ist immer noch nicht perfekt, es ist nur eine Abdeckung, aber sie ist nicht so perfekt wie die selbst designte, gestaltete, die vielleicht in 2 Stunden konstruiert ist, vielleicht auch 3. Ich will jetzt nicht genau diese abdecken, aber wie viele Teile ich für Kunden schon konstruiert habe, wo ich eine halbe Stunde fertig war. Ja, also einfache Dinge, die einfach nur eine Lösung erzeugt haben. Eine halbe Stunde konstruieren. Ich kann mich daran erinnern, eine Vorrichtung, die war grob 5 mal 5 cm, ging zum Fräsen von einem 3D-gedruckten Teil. Oben sollten G 1/8 Zoll Gewinde 4 mal rein und so weiter. Konstruieren der Vorrichtung 10 Minuten, drucken 9 Minuten. Dann war das Ding nach einer halben Stunde war das fertig und ich brauchte mir keine Gedanken über Spannen und Ausrichten und sowas machen. Ich habe mir kurz Gedanken gemacht, habe es gedruckt, habe es gemacht. Dann ging es bei uns auf der Fräse. Das waren 20 Minuten Zeitinvest für etwas, wo danach der Prozess automatisiert einfach funktionierte.
Für viele noch unvorstellbar, wenn sie es nicht selber durchgemacht haben irgendwann, ne?
Genau, bei uns
Absolut.
genauso. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine große Maschine, mussten wir bauen. So, in diese Maschine hat zwei große Aluplatten, die auf einem Schweißgestell drauf müssen. So, und das heißt, wir haben M12er Bolzen, die müssen wirklich mittig in diesen Aluplatten fixiert werden. Das heißt, wir haben 0,8 mm Luft gehabt in diese zwischen dem Bolzen und der Bohrung und mussten dementsprechend die Schraube in dieser Bohrung konzentrisch, koaxial heißt das, so Fachmann, koaxial ausrichten und dann die Bolzen anschweißen, damit wir später nach dem Pulverbeschichten des Untergestells die Platten wirklich sauber draufpacken. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach 16 Ringe mit 13 und 12,2 mm Innendurchmesser und 13 mm Außendurchmesser, die habe ich mir einfach gedruckt und mit reingeschoben als Spaltmaß, damit meine Schraube absolut koaxial in dieser Bohrung sitzt und dann die Bolzen angeschweißt. Und das war ein wirklich Heimspiel. Es war Konstruktion auch. Das war keine Ahnung. 5 Minuten, wenn überhaupt. Ein Datentransfer war wahrscheinlich am längsten,
Ja, und
um
was ich
diesen Ring
jetzt
zu machen.
dazu
Aber Eine ideale Lösung.
Ja. Ich habe dich da, hab das gesehen, wie du es gemacht hast. Was mir dazu noch einfällt, ist, vorher machen sich alle Gedanken über Toleranzen. Und die Bohrung in der Platte muss so und so toleriert sein und der Bolzen muss so und so toleriert angeschweißt sein. Und du hast einfach diese ganze Toleranzkiste damit komplett ausgehebelt, weil es war scheißegal, ob die Bohrung 5 mm falsch war. In dem Moment war der Bolzen da, wo die Bohrung war.
Richtig,
ja?
Richtig,
ja?
Richtig.
Und die ganze
die
Scheiße mit Toleranz und wie genau.
Ja,
du kannst einfach Löcher in den grob platziert, ne, ich will es jetzt wieder, ich übertreibe es immer bildlich, sprachlich, damit man weiß, wo es hingeht. Aber ob die Bohrung 2 mm daneben war, hatte ich in dem Moment prinzipiell überhaupt nicht gejuckt. Und du musst nicht eine aufwendige Fertigung machen mit auf 0,1 Millimeter die Bohrung platziert und auf 0,1 Millimeter den Bolzen, weil sonst der ganze Zusammenbau kaskadiert, Toleranzkettenanalyse, bla bla bla, nicht klappt. Und du hast einfach gesagt, pff, Arschlecken, die Bohrungen sind drin, kann 2 mm daneben sein. Ich stecke den Bolzen dadurch, arretiere das durch den Ring, so dass der Bolzen immer in der Mitte ist von der Bohrung. Und dann schweiße ich es an.
Genau.
Ist wie eine Schweißvorrichtung.
Ja, und das Coole ist halt, was ich da finde, ist, wir haben Schweißen, wir haben Fräsen, wir haben 3D-Druck und alles in einem Untergestell, in einem 0815 Untergestell, aber plus noch Bleche, plus Lasern, plus Kantteile. Das sind so viele Fertigungsverfahren in einem unbedeutenden Teil, aber das Coole ist halt, ich bin jedes Mal fasziniert.
Ja, ja.
Aber das, ganz kurz, Johannes, das bringt dich doch auch am Ende, würde ich behaupten, jetzt vielleicht nicht sofort, aber das bringt dir doch einen Preisvorteil, weil du vielleicht wirklich beim Bohren, beim Fräsen der Platte eben nicht auf das Hundertstel genau musst und das Anschweißen nicht vorher auch aufs Hundertstel, sondern du kannst da Löcher reinmachen, du nimmst die Fräse, die macht da ihre Löcher rein in die Platte, klar, das Planfräsen und so weiter will ich jetzt nicht ins Detail, aber dann legst du sie auf, machst dann die Distanzringe da rein, schweißt die Schrauben an, fertig. Das heißt, keine hochkomplizierte Sache, sondern es ist relativ simpel, gut reproduzierbar und du musst nicht diese Hightech-Sachen machen, die auf ein Hundertstel produziert sind, damit es nachher montierbar ist.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist der Clou, womit wir auch werben, dass wir mit unseren Portalfräsen eigene Fräsen bauen können. Und zwar, das ist jetzt nicht, weil die Maschinen in einem Hundertstel die Bauteile rausgeben können oder dass wir so genau fertigen. Nein, das ist die Kunst dahinter, was wir eben hatten mit der Konstruktion, dass die Konstruktion so aufbauen kannst, dass du keine großen Abhängigkeiten irgendwo reinbaust, sodass du das Teil wirklich so genau fertigen musst. Nein, es gibt natürlich Teile, die wir fertigen müssen, absolut genau, aber trotzdem nicht von 4 Seiten zum Beispiel, sondern nur von einer Seite. Und das sind so diese i-Tüpfelchen, die du halt erst nach 20 Jahren Konstruktionsarbeit verstehst, wie man so eine Maschine aufsetzt, ne? Sodass die auch bezahlbar ist.
Ja. Wissen denn deine Kunden, dass du 3D-Druckteile in deinen Maschinen versteckt hast?
Klar.
Oder übersehen die das?
Oh, das verschmilzt so alles in einem, ne? Weil die Maschinen so blau sind, die Abdeckplane ist in blau. Und oft kommen die Leute tatsächlich zu uns und als allererstes, was die machen, die suchen nach den 3D-Druckteilen, ne? Weil ich so viel Content darüber mache. Und dann suche ich tatsächlich, oh, das Ding habe ich gesehen, das hast du letztens aus der Schwarzarbeit rausgeholt.
Das ist gut. Wann würdest du denn so den nächsten Schritt machen und zum Beispiel auf einen Dienstleister zurückgreifen? Was müsste denn dabei bei dir passieren, dass du sagst, du lässt die Teile bei jemand anders drucken oder in einem anderen Verfahren drucken?
Wenn jemand von diesem Würfel zu mir kommt, ich brauche 10.000 Teile davon, den würde ich natürlich nicht gehen lassen. Dann würde ich mir Hilfe suchen, mit dem ich da 10.000 Teile fertigen kann. Mhm. Na? Klar, in dem Sinne. Aber wirklich für Entwicklung, für eigene Bauteile, was du, Thorsten, eben gesagt hast, bezüglich Metall-3D-Druck, wenn es wirklich dann nötig ist, und warum denn auch nicht? Wir sind offen für alles. Aber jetzt direkt für uns, für unsere eigenen Produkte, probieren wir das Ganze immer so aufzuziehen, dass wir das eigene Know-how nutzen, dass wir die eigene Maschine nutzen, dass wir unabhängig von anderen agieren können und dass wir möglichst ziemlich schnell und einfach ans Ziel kommen können.
Ja. Das ist vielleicht auch für mich, kann ich vielen nur als Tipp geben. Ich meine, das wird ja, diese günstigen 3D-Drucker werden ja auch schon in fast jeder Entwicklungsabteilung stehen oder das merken wir auch in unserem Geschäft. Wir ich vergleiche das immer, 2019 haben wir 90% Prototypen gemacht, heute vielleicht noch 10%. Der Rest sind seriennahe Sachen, Anwendungen und Serien. Aber ich finde das eigentlich gut, dass überall diese 3D-Drucker stehen, weil dann eigentlich genau dieser Effekt, den du beschrieben hast, dieses Weiterdenken und wer einmal damit angefangen hat, entdeckt einfach immer wieder neue Dinge. Und das ist, glaube ich, der Moment, den wir auch in der Branche im Markt brauchen, um weiterzukommen. Und das CNC-Fräsen damals ist auch mit dem CNC-Fräsen heute nicht mehr vergleichbar. Es ist so natürlich und eigentlich gibt es das Fräsen, so richtig das digitale Fräsen gibt es auch erst so Richtung 60er Jahre, wo dann nachher nicht mehr mit der Kurbel gefräst wurde, sondern wo die ersten programmierbaren Steuerungen, die kamen, glaube ich, so mit Lochkarte und so Richtung 60er, 70er Jahre. Wenn man mal überlegt, das sind auch gerade mal 50 Jahre Entwicklung. Die das CNC-Fräsen. Und so richtig stark wurde es erst so, wo so PCs kamen, so Mitte, Ende der 80er Jahre. Da kam dann so langsam dieser richtige CNC-programmierbare Bereich. Und jetzt, wo wir heute stehen, und ich denke, ich ziehe mal Parallelen oder gerne Parallelen auch in dem Bereich, weil ich einfach die Technologie in den nächsten Jahren ähnlich parallel sehe wie beim Fräsen. Und irgendwann wird das etabliertes Verfahren sein und ich freue mich darauf, aber es ist genau diese Entwicklung, glaube ich, die man machen muss. Erstmal selber anfangen und dann halt einfach mit den Werkstoffen, mit den Stückzahlen, mit sonstigen Sachen geht man dann halt extern, so wie heute Werkzeugbauer. Jeder hat eine eigene Fräs- und Drehmaschine für einen Reparaturbedarf, für die Schnellschüsse, aber ganze Werkzeuge fertigt fast niemand mehr. Die gehen alle raus. Und da in die Dienstleistung und die Mengen, auch Stückzahlen, geht alles in die Dienstleistung.
Ja.
Wenn ich jetzt mal auf deinen Schwarzarbeiter nochmal zurückkomme, der macht ja durchaus einen guten Dienst. Aber was passiert so, wenn er keinen guten Dienst macht? Wie reagierst du da drauf und was passiert da meistens? Na, da hat man ja schon das ein oder andere auch mal gesehen, was du aus dem Drucker herausnimmst, was vielleicht nicht so ganz passt. Aber wie gehst du damit um?
Ja, das war jetzt wieder Thema dieses Wochenende, ey. Das ist manchmal so frustrierend, am liebsten aus dem Fenster werfen, ne? Das, wenn er so eine Perücke auf einmal rausscheint aus der Glasscheibe, dann denkst du, oh mein Gott, jetzt schnell weg hier und gar nicht hingucken.
Also ja, Perücke meinst du?
Bitte?
Mit einer Perücke meinst du, er hat das Material frei im Bauraum verteilt, dass genau. Es aussieht wie eine Perücke sozusagen. Ja,
Spaghetti-Design.
Ja. Aber du hast auch, ja, genau. Du hast aber auch ganz normal damit zu kämpfen, immer wieder mal, ne, dass der Drucker was macht, was nicht ganz passt. Aber ich glaube, so kriege ich es jetzt bei dir mit, auch in den Videos. Du hast schon große Erfolge, dass die ersten Teile gut werden. Ab und zu kommt sowas mal vor.
Ja, das kommt vor. Man muss dann auch, das ist ein Lernprozess, ne? Weil sogar wenn du eine neue Düse einsetzt, heißt es nicht, dass das Problem aus der Welt ist. Ich habe jetzt am Samstag, weil er angefangen hat, Faxen zu machen, eine neue Düse reingesetzt. So, mit dieser neuen Düse wurde es noch schlechter als mit der vorherigen Düse. Ich dachte, kann doch nicht sein. Und heute habe ich wieder eine neue Düse eingesetzt und talala, er macht wunderbare Ergebnisse. Na, und das heißt,
aber du hast zufällig auch die Filamentrolle gewechselt wahrscheinlich. Irgendwie sowas.
Nein, ja, das wäre der nächste Schritt. Hätte das bei der dritten Düse nicht geklappt. Aber im Endeffekt kommen dann diese neuen Strukturen. Ne? Wenn du Serie produzierst, wenn du auf den angewiesen bist, dann musst du dir einen Wartungsplan anlegen. Dann musst du sagen, ich zähle jetzt die Betriebsstunden. Ich werde pauschal jetzt die Düsen einfach nach Stunde X tauschen, weil die Dinger verschleißen. So, dann genauso das ganze Zubehör, was da drin ist. Es wird einfach nach Schema F, jetzt habe ich mir natürlich eine professionelle Liste aufgesetzt, wie ist der Wartungsplan, jetzt weise ich meine ganzen Jungs hier ein, wenn das Ding da steht und wenn die Zeit erreicht ist, musst du das und das und das machen. Und da kommen jetzt langsam Strukturen rein, dass man nicht wartet, bis das Ding anfängt, Faxen zu machen, sondern Zeit X verstrichen, raus, neu rein. Weil wir sind jetzt nicht mehr am Spielen, sondern das Ding muss produzieren, es macht Teile, die wir verkaufen.
Ja. Ja, da bist du schon am richtigen Punkt jetzt, dass du sagst, 3D-Druck ist nicht mal eben kurz ein bisschen Teile drucken, sondern es ist ein richtiger, wichtiger Bestandteil von deiner Arbeit geworden, auf den du dich verlassen musst. Na? Und dann ist das ganz normal danach zu gucken, dass auch alles passt.
Ja, ist jetzt Produktionsprozess. Eine Frage an der Stelle, wenn du sagst, jemand fängt mit Fräsen an oder jemand fängt mit dem 3D-Druck an, Lernkurve. Jetzt Fräsen ist bei dir schon Fleisch und Blut, verstehst du, weißt du, kannst du. Du hast aber Kunden, die vielleicht damit anfangen. Wie würdest du den Schwierigkeitsgrad einschätzen? Wie ist die Stabilität und die Dinge, die man so lernen muss? Wie würdest du das zum Fräsen vergleichen?
Boah, Fräsen ist meiner Meinung nach viel komplexer als Drucken. Viel, viel, viel komplexer. Du hast, ich kann es im Endeffekt eigentlich gar nicht so vergleichen, weil ich drucke nur PLA und PETG. Jetzt mittlerweile nur noch PETG und davor habe ich PLA gedruckt. Was ich danach drucke, keine Ahnung, und ich drucke seit einem Jahr zwei Werkstoffe. Beim Fräsen, sogar wenn ich nur beim Fräsen zwei Werkstoffe hätte, wäre ich lerne heute immer noch was dazu beim Fräsen. Na, du hast dich verschiedene Werkzeuge, du hast dich verschiedene Kühlmittel, du hast Gegebenheiten ganz andere, und beim Fräsen ist das, finde ich, eine ganz andere Wissenschaft, weil du musst die Schnittwerte verstehen.
Würdest du jeder, also jetzt zumindest mit dem FDM-Druck, wie du ihn hast, mit, jetzt fangen wir mal an, niemand fängt auch das Fräsen an mit 100 Werkstoffen. Sondern in der Regel, wenn du eine Fräse verkaufst, haben die ja meistens, es sei denn, es ist wirklich auch eine Dienstleistung oder so, haben die ja meistens auch nur ein, zwei Werkstoffe, auch zum Fräsen. Ja. Das heißt, man kann es ja reduzieren. Du nimmst jetzt zwei Werkstoffe. Wenn du es vergleichen würdest, würdest du sagen, wenn jemand fräsen kann, hat er es mit dem 3D-Druck leicht, schwer? Würdest du es vergleichen können? Könntest du sagen, jeder, der Fräsen versteht, wird auch 3D-Druck verstehen? Wie würdest du das einschätzen?
Würde ich jetzt nicht auf eine Stufe setzen. Nein, Fräsen und Drucken ist Tag und Nacht was ganz anderes. Wir haben zwar die gleichen drei Freiheitsgrade, X, Y, Z, aber wir haben da auch zwei so simultane Achsen mit drin. Aber das Fertigungsverfahren an sich ist Fräsen meiner Meinung nach was ganz anderes. Was ganz anderes. Na, und
geht nur um den Einstieg, wenn du sagst,
schwierig. Modelle, Bütendruck, Gleisen, auch CAM-Software, irgendwo auch ähnliches, aber wirklich Fräsen an sich, das ist was ganz anderes als du.
Natürlich, ganz klar, es sind verschiedene Sachen, auch mit den Überhängen und Support und so, das wollte ich gar nicht rauskristallisieren, sondern die Frage ist vom Schwierigkeitsgrad. Wenn jemand sich mit Fräsen gut auskennt, was ja bei vielen auch konstruktiv, Fräsen ist ja was eigentlich jeder Konstrukteur beherrscht. Nicht das an der Maschine, aber er weiß, wie er konstruieren muss, er weiß, wie er Toleranzen setzen kann. Mit Fräsen tut sich eigentlich kein Konstrukteur schwer. Wenn du sagst, das Know-how ist da, ist der Weg zum 3D-Druck, Start mit 3D-Druck ein ist hohes Level? Oder eher niedrig, dass man sagt, so, man braucht ein paar Basics, die kann man schnell erlesen, die sind schnell verfügbar und dann kann man loslegen.
Das auf jeden Fall. Also wer fräsen kann, da jetzt in den 3D-Druck einzusteigen, ist, ich hätte gesagt, ein Heimspiel. Das ist ein paar Infos muss man sich, ja, ein paar Sachen muss man lernen, aber der Einstieg ist nicht schwer, nein.
Also kaum eine Hemmschwelle.
Das Tolle ist, beim 3D-Druck kannst du nichts Neues kaputt machen.
Nicht bei den günstigen Maschinen, das stimmt.
Genau, bei den Fahrern bestimmt was anderes, ja.
Also ich habe Maschinen, da machst du einmal einen Fehler, sind da 5.000 Euro weg.
Ah, okay, ja, alles klar. Ja.
Je nachdem, was da kaputt geht, da gibt es schon Teile an den Lasersystemen und so, wenn da nicht aufpasst, kannst du ganz schnell da was schrotten.
Okay. Ja, deswegen, Dimitri, machst du jetzt am Anfang deine Erfahrungen mit dem Schwarzarbeiter, und wenn du den drauf hast, dann kommst du eh ins nächste Level und sagst, ich nehme die nächste Technologie und arbeite mit dem nächsten zusammen. Das ist ein Lernprozess, da gibt es kein Ende, wie im Fräsen auch. Es gibt immer irgendwie neue Herausforderungen, das ist richtig stark. Aber vielleicht so, bevor wir gleich ans Ende kommen, wenn du ein Unternehmen, das heute neu mit 3D-Druck so starten möchte, wenn du denen so einen Rat mitgeben würdest, vielleicht haben die auch schon einen kleinen 3D-Drucker, aber die machen es noch nicht richtig. Was würdest du denen mitgeben? Was wäre deine absolute Empfehlung oder Rat, was die machen müssen? Auch richtig ehrlich, damit die ihren Schwarzarbeiter richtig in Bewegung kriegen.
Da würde ich, wenn wirklich Probleme beim Konstruieren sind, dass man wirklich vernünftige, schöne Bauteile im CAD entwickelt, dass man sich dort Hilfe holt. Weil meiner Meinung nach, es steht und fällt alles nicht mit dem 3D-Druck selbst, sondern mit dem Modell.
Es fängt schon viel früher an, ne? Bitte? Es fängt schon viel früher in dieser Kette an. Es ist nicht der 3D-Drucker an sich, sondern es ist einfach die Anwendung zu finden, diesen Stress zu spüren, dieses Bauteil zu konstruieren. und sich dort Wissen anzueignen, damit man, ich sag mal, das Bauteil in Form einer Datei dann auch gut zum 3D-Drucker übergeben kann, ne?
Genau, weil das, was du konstruierst, heißt ja nicht gleich, dass es ein brauchbares Teil aus dem 3D-Drucker. Das heißt, das ist genauso beim Fräsen. Wenn du ein Teil konstruierst, heißt es nicht, dass es ein brauchbares Teil nach dem Fräsen ist. Sondern die Basics muss man lernen, wie entwickle ich ein Bauteil, wie konstruiere ich ein Bauteil, damit es vernünftig brauchbar aus dem 3D-Drucker kommt. Ne, die Basis, absolut. Alles andere, finde ich, wie man mit den FDM-Druckern klarkommt, da ist, glaube ich, auch viel unabhängig, ob das jetzt mein Schwarzarbeiter ist oder Creality oder was es da nicht alles gibt, es gibt jetzt nicht verschiedene und jeder von denen hat ja irgendwelche Besonderheiten, worauf man zu achten hat. Aber dieses Thema, wie stützen und wie richtig drucken, ich finde diese Slicer-Programme oder CAM-Programme in meiner Fachsprache, die sind so intuitiv, die übernehmen schon den größten Teil, ne? Die sind ziemlich idiotensicher. Da muss man echt Standard, brapp, fertig gesliced und kann drucken.
Ja. Komme ich zu den letzten Fragen. Das sind immer so zwei persönliche Fragen zum Schluss. Wäre super, wenn du darauf antwortest. 3D-Druck ist für mich. Was würdest du sagen? Was ist 3D-Druck für dich?
Für mich ist 3D-Druck ein krasser Horizonterweiterer in meiner Sphäre, wo ich hier bin. Na, durch den 3D-Druck ermöglicht es uns, solche Sachen in die Realität umzusetzen, wo es früher einfach nicht möglich ist, mit Blechen oder mit Frästeilen, wo wir einfach mit dem 3D-Druck so schnell ans Ziel kommen. Letztens auch gehabt, eine komplexe Spannvorrichtung konstruiert. Die ist leider mit Frästeilen nicht gelungen. Wir hatten dort nicht genug Stabilität in den Bauteilen und somit haben wir innerhalb, das ging, keine Ahnung, eine Woche, vielleicht 10 Tage, wo der Kunde dann doch seine Vorrichtung bekommen hat. Und da hat uns der Schwarzarbeiter wirklich geholfen, dass wir zusätzliche Stützen reinkonstruiert haben in unsere Spannvorrichtung. Und somit, abracadabra, war ein Projekt abgeschlossen, was ziemlich kostenspielig war. Der Kunde war glücklich, schnell die Lösung bekommen zu haben und wir waren glücklich, schnell einen Abschluss gefunden zu haben. Und von daher bin ich der Meinung, 3D-Druck ermöglicht einem viel mehr als die herkömmlichen Fertigungsverfahren. Es erweitert das Spektrum.
Und wenn du so an dein beeindruckendstes 3D-gedrucktes Bauteil denkst oder an die Vorrichtung, was du je in deiner Hand hattest oder selber kreiert hast, welches war das?
Das war hier. Wir haben ein Stirnverkleidungsteil an der Maschine, sogar in der Farbe Gelb. Das Ding hatte früher kein Logo und jetzt hat dieses Verkleidungsteil einfach ein Logo. Wir machen das in Alu-Teile sehr komplex. Wir gravieren diese Logos rein, sodass die einen höheren Wert bekommen. Und bei uns hat das einfach der 3D-Drucker reingebracht. Unter 45 Grad Phase haben wir eine vertiefte negative Logoaufdruck stirnseitig an der Maschine. Es ist kein Aufkleber, es ist ein Relief, es ist eine Vertiefung. Und das ist nichts Kompliziertes, aber es ist einfach geil. Es ist, man schaut die Maschine an und wow.
Und da sage ich immer, das sind die Sachen, die Wert bringen. Und der Vorteil ist ja, das kostet nichts extra.
Nein.
Ja, das kostet, die Druckzeit ist die gleiche, Material, ich sag mal, ein bisschen weniger Druckzeit, ein bisschen mehr, aber am Ende die Wertigkeit, es ist drin, du kannst eine Seriennummer theoretisch einbauen, du kannst Informationen hier drücken, da, on, off, links, rechts, keine Ahnung, da kannst du bei Knöpfen die Beschriftung schon reinmachen und es kostet nichts extra.
Genau.
Es ist einfach kostenlos mit dabei, wenn man weiß, wie man es nutzt.
Genau.
Das ist der große Punkt da dabei.
Absolut. Ja. Und weil ich denke, wir haben jetzt zum Beispiel die nächste Technologie, die im Raum gerade am Schweben ist, Laserbeschriftung. Na? Mhm. Was ganz anderes wiederum. Und in Metall muss ich Laserbeschriftung machen. Im 3D-Druck füge einfach mein Logo ein und drücke den mit aus.
Selbst wenn du sagst mit Metall, du kannst das Gleiche, kannst mit Metallteilen natürlich, die wir zum Beispiel drucken, kannst, sage ich auch den Leuten, wir drucken viel Werkzeuge. Und dann sage ich, macht euch schon die Beschriftung in die Werkzeuge mit rein. Das drucken wir schon direkt mit. Und dann haben die alles schon in den Werkzeugen mit, welcher Artikel da drauf ist und. Das alles schon drin in dem Druckteil. Das heißt, danach ist in dem Moment, wo es schon aus dem Drucker kommt, ist schon keine Verwechslung. Es ist schon identifiziert, markiert, nachdem es aus dem Drucker kommt. Und das ist für viele einfach mehr wert.
Jeder, der das weiß, der will das nie wieder vermissen, aus meiner Sicht. Ne?
Ja.
Du würdest alles dafür geben, dass du dein 3D-gedrucktes Logo damit drinnen hast. Du willst mit nichts mehr tauschen. Ja, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Jetzt würdest du es vermissen am Ende des Tages, ne?
Ja. Und somit habe ich wirklich dann alle Teile, wir haben 5 oder 6 Stück hier gehabt, ohne Logo. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, liebe Grünwähler, jetzt muss ich Plastikmüll produzieren und alle müssen raus, jetzt kommen nur noch die mit Logo rein.
In dem Fall darf man das. Absolut. Ja. Wunderbar. Dann bin ich schon sind wir am Ende der Podcast-Folge. Dimitri, danke für diese tollen Inputs und für deine Offenheit, dass wir da so über deinen Schwarzarbeiter sprechen durften heute. In der Hinsicht. Wir werden natürlich alle Informationen zu deinem Unternehmen, zu deinem LinkedIn-Account, wo es die weiteren Videos gibt zu deinem Alltag, was du so alles erlebst, natürlich in den Shownotes verlinken, auch deine Webseite. Danke. Wer sagt, auf der anderen Seite, hey, ich habe jetzt halt genügend 3D-Drucker, so eine Fräsmaschine wäre auch mal ganz nett.
Ja,
der weiß ja jetzt, was möglich ist und dass da auch 3D-Druckteile mit drin sind. Wunderbar. Also danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und in dem Sinne, wir bleiben in Kontakt.
Bis zum nächsten Mal. Genau.
Danke.
Ciao.
Bis dann.
Ciao.